HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und ich sitze am Tisch mit Professor Dr. Bruno Reichardt. Mein Gast ist die Koryphäe in Sachen Herztransplantation. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Hallo, Frau Röder.
Es ist noch gar nicht lange her, Herr Reichardt, da jährte sich das Datum der ersten Herztransplantation weltweit zum 50. Mal. Das war am 3. Dezember 1967. Ein gewisser Professor Christian Barnard aus Kapstadt wagte sich an diese schwierige Operation und hatte Erfolg. Allerdings starb der Patient 18 Tage später an einer Lungenentzündung. Doch eine Sensation war es allemal, Professor Reichardt. Hatten Sie damals schon die Vision, dass Sie auch bald zu den Chirurgen gehören werden, die Herzen und mehr verpflanzen?
Ich war damals noch Student und ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe. Das kommt man nicht drum herum. Aber ich wollte kein Chirurg werden und hatte keine Ambition, irgendwelche Herzen zu transplantieren.
Und wie kam es dann dazu, dass Sie doch Chirurg geworden sind?
Es war einer Zufall. Ich wollte immer Internist werden während meines Studiums. Studiert habe ich schon, ne? In München. Und da habe ich festgestellt, dass mich interne Medizin nicht so interessiert. Und da bin ich mehr und mehr in die Chirurgie übergewechselt, gedanklich. Und ein Internist, den ich sehr bewundert habe, der hat mich auch bestätigt, ich müsste unbedingt Chirurg werden.
Wie viele Menschen, Herr Professor Reichardt, haben Sie, wenn Sie das überhaupt noch zählen können, zu neuem Leben verholfen, beziehungsweise zu einer neuen Lebensqualität durch Ihre Herztransplantationen?
Ja, das ist richtig, dass Sie das erwähnen. Eine Herztransplantation, überhaupt eine Transplantation, verlängert nicht nur das Leben, sondern bewirkt auch, dass die Patienten besser leben. Ich habe mal eine Statistik gehabt, da waren es über 1000. Ja, ich habe die nicht alle gemacht, aber ich war involviert. Und danach ist es dann noch weitergegangen. Und die anderen, zum Beispiel in Kapstadt, die habe ich gar nicht dazu gezählt.
Ja, nach Kapstadt sind Sie Mitte der 80er Jahre gegangen. 1984 wurden Sie Nachfolger von Christian Barnard, haben sogar sein Personal komplett übernommen und sorgten in diesen schwierigen Zeiten der Apartheid für große Fortschritte in der Herzchirurgie. Wie haben Sie eigentlich Christian Barnard kennengelernt? Wie sind Sie mit ihm zusammengekommen?
Ja, ein Freund hat mich mal angerufen in München. Das müsste Sommer 83 gewesen sein. Ne? Und er hat gesagt, Christian Barnard ist in München, ob ich mit ihm Mittagessen wollte. Und dann habe ich gesagt, klar möchte ich mit ihm Mittagessen. Das war im Königshof hier in München, am Stachus. Und da hat er mir dann gesagt, dass er aufhören möchte. Und er möchte mich auch mal in der Klinik treffen. Und ich habe ihn am nächsten Tag in die Klinik eingeladen. Und er hat, was für mich überraschend war, tatsächlich mich vorgeschlagen, also nicht als ein Nachfolger, sondern als einen möglichen Nachfolger. Mhm. Wie ich dann rausgefunden habe, hatte er sein Department in 3 oder 4 Teile unterteilt und diese Oberärzte oder Consultants, die haben sich alle auch beworben für die Stelle. Und er meinte, ich hätte sowieso keine Chance dann, aber Barnard war ja so ein bisschen eine ambivalente Persönlichkeit und ich glaube, dass er an der Universität in Kapstadt nicht sehr beliebt war zu dem Zeitpunkt. Und sie wollten natürlich auf keinen Fall von ihm einen von den Obersten nehmen. Insofern, was ich erst nachher rausgekriegt habe, war es, wie man in Bayern sagt, eine gemeine Wiesen. Ne? Ich durfte einfach nicht umfallen und einigermaßen seriös aussehen, und dann hatte ich den Job.
Ja, nur weil Sie gerade sagten, Barnard war nicht so beliebt dort. Warum war das so? Was glauben Sie?
Also man soll ja über Leute, die in ihrem Leben nicht schlecht reden. Ne? Und er hat die erste Herztransplantation super gemacht. Ja. Auch wenn die Umstände, wie es dazu gekommen ist, da kann man drüber reden. Ne? Weil es andere Leute auch gab und die vielleicht sich mehr darum gekümmert haben, experimentell, wie man das hinkriegt. Ja? Aber er war weit weg, er war in Südafrika. Man muss dann erinnern, dass es da keine Handys gab, es gab Landleitungen, keine Satelliten, es gab Propellermaschinen und keine Düsenflugzeuge, 10.000 Kilometer weg von Europa und von Amerika oder Kalifornien, da dürften es 20.000 Kilometer gewesen sein. Und dass er das gemacht hat, er war auf einer Insel. Das, was er nicht konnte, ging nicht dort. Das hat mich übrigens auch betroffen dann. Was ich nicht konnte, mir hat keiner geholfen. Und da war irgendwann mal Wüste und dann irgendwann nach vielen, vielen Stunden ist dann Ägypten gekommen oder irgendwas.
Also die geografische Lage war nicht so ideal.
Ja, und dass er das gemacht hat und er hat sehr gut gemacht, sehr intelligent. Und das ist sein großer Verdienst. Und er hatte die besten Ergebnisse von allen weltweit. Die haben wir dann alle wie wild angefangen zu transplantieren, weil die wollten auch alle berühmt werden. Und das ging meistens schief. Die müssen alle 90 sein. Leider sind alle verstorben von dieser ersten Herztransplantation, auch meine ehemaligen Mitarbeiter. Ich habe den Adrian Vorder getroffen vor 4 Wochen. Das ist der Mikrobiologe, aber der lebt. Und die waren so besessen, dass es zu einer Abstoßung kommen würde, Und die waren so fokussiert drauf. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich irgendwann schlecht gehen, haben gesagt, das ist eine Abstoßung.
Und haben gar nicht mehr was anderes in Betracht
gezogen. Und haben dann Cortison hineingehauen, in den Patienten, in diesen Armen, was ja eine Infektion befördert. Es war eine Infektion. Und was man davor da erzählt hat, die haben nie sich mal das Sputum angeschaut, was da aus diesem armen Menschen. Sputum ist das, was aus der Lunge, was man so hochhustet. Ja. Haben sie auch nie bakteriell untersucht. Da hätte er einfach Antibiotika gebraucht und da hätte er wahrscheinlich, wie die nächsten Patienten vom Barnard auch, hätte jahrelang gelebt. Und so ist er an einer Infektion gestorben und wie sie dann diesen Mikrobiologen involviert haben, einen Tag vor einem Tod, da war nichts mehr zu wollen.
Vor allem, weil ja so eine Lungenentzündung ja sehr häufig vorkommt, auch heute noch nach schwierigen Operationen. Ja, Professor Bruno Reichert, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere noch ganz viele Gastprofessuren angenommen im Ausland an renommierten Unis. 1981 oder sagen wir mal ab 1981 hatten Sie dann die Herzverpflanzung hier in Deutschland etabliert. 1983 sind Sie Professor geworden an der LMU in München und ja, irgendwann haben Sie es geschafft, eine Herz-Lungen-Transplantation. Wie lange hat denn dieser Patient überlebt?
Der hat ein paar Tage überlebt, und der war einfach zu krank. Und der ist im Leberversagen leider verstorben. Ja. Aber der zweite Patient, der hat dann schon 4,5 Jahre gelebt.
Immerhin. Dann kam noch ein großer Schritt in der Transplantationschirurgie. Das war 1997. Da haben Sie eine Herz-Lungen-Leber-Transplantation vorgenommen. Zumindest unter Ihrer Leitung.
Das ist eine junge Frau. Das war ein Mädchen. Die dürfte so 18 gewesen sein. Herz-Lungen habe ich schon selber gemacht. Und dann kamen die Chirurgen und haben die Leber gemacht. Das war ziemlich schlimm, weil die Chirurgen sind nicht so gewohnt, so mit Blut verdünnen. Wir müssen ja, haben die Herz-Lungen-Maschine ja dran und wir können besser mit Blutungen umgehen. Ne? Mhm. Und diese Operation hat ungefähr 24 Stunden gedauert. Und die Patientin, weil sie so jung war, hat das so locker weggesteckt und die hat dann geheiratet. Und brauchte dann aufgrund dieser Immunsuppression, die als Nebenwirkung nierenschädlich ist, hat sie eine Niere gebraucht und die hat ihr Mann praktischerweise, hat ihr die gespendet.
Unglaublich.
Und ist leider gerade eben verstorben, was mir sehr leid tut.
Ja, also sie hat dann immerhin noch 20 Jahre gelebt.
Sie hat sehr lange gelebt.
Ja. Naja, alles Verdienste von Professor Bruno Reichert, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Reichert, Transplantation, das ist ja schon eine ganz besondere Operation, wie ich jetzt nur laienhaft sagen kann. Was sind denn die Voraussetzungen auf beiden Seiten, sowohl beim leitenden Arzt als auch beim Patienten, dass so eine Transplantation überhaupt vollzogen werden kann?
Ja, man muss, wie man so sagt, würdig sein, also man muss so krank sein, dass es keine Alternative gibt. Am Anfang eine Operation, jetzt würde man sagen, dass er nicht gestentet werden kann, dass man die Herzkranzgefäße nicht behandeln kann, also irgendein Eingriff. Und wenn das alles ausgeschöpft ist und wenn er dann immer noch sehr, sehr krank ist und wenn er das dann mag, er muss ja meine klassische Frage war immer, wenn ich sie sagte, warum wollen Sie herztransplantiert werden?
Ja.
Und die korrekte Antwort war dann, weil ich länger leben will.
Das liegt nahe.
Ja, die Psyche spielt eine Rolle. Ja. Deshalb müssen alle ein psychiatrisches Gutachten haben.
Ja.
Und wir wussten auch immer, was der Psychiater als erstes fragen würde. Er hat immer gefragt, haben Sie Todesangst vor der Operation? Und das sagten alle Patienten, ja, immer. Ja. Fanden wir alle merkwürdig, aber die haben das alles überstanden.
Ne? Jetzt der Arzt, der muss ja auch, naja, eine gewisse Eigenschaft haben, die ihn von anderen Ärzten, die vielleicht fachlich ähnlich unterwegs sind, aber die ihn davon abheben. Sie beschreiben zum Beispiel in einem Buch, das ich gleich noch nennen werde, dass der Barnard auch so einer war. Wenn er sich entschieden hat, etwas zu machen, dann hat er es durchgezogen, ohne an der Richtigkeit zu zweifeln.
Ja, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, braucht man als Herzchirurg, weil man bestimmte Voraussetzungen hat. Man muss Operationen in einer Zeit fertig haben, weil sonst überlebt das Herz nicht und der Patient überlebt dann auch nicht. Und man muss eine gewisse Ruhe haben, man muss organisiert sein, muss einigermaßen sauber arbeiten können, sonst funktioniert das nicht. Ja. Ja. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen. Ich will aber es in keiner Weise irgendwelche Star-Allüren verbreiten oder sonst was. Sonst sind wir Chirurgen wie alle auch. Was ein bisschen überschätzt wird, ist das Technische. Das ist nicht so schwierig. Herzoperationen können sehr schwierig sein, aber die meisten sind natürlich einfach. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wie bei allen Chirurgen, der Kopf, die Entscheidung, der Plan, den man macht und so weiter.
Ja, Professor Bruno Reichert, er gehört zu den international führenden Kapazitäten auf dem Gebiet der Herzchirurgie. Das heißt Herzverpflanzungen und mehr, Herzleber oder Herz-Lunge-Leber-Verpflanzungen. Seit 2011 sind Sie, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, muss man bei Ihnen schon sagen, in Rente. Doch Sie beschäftigen sich weiter mit der Transplantation und zwar von Schweineherzen. Dazu kommen wir später. Herr Reichert, wie alt darf denn so ein Herz sein, damit man es gut verpflanzen kann? Und wie alt darf der Patient sein?
Es gibt keinen Alterslimit, das ist immer so ein bisschen ein Missverständnis und vielleicht auch in Deutschland verantwortlich, dass es so wenig Spender gibt. Ja. Man kann 80 sein. Mhm. Ja. Das Herz muss man gut pumpen. Ja. Und man würde natürlich jetzt ein 70- oder 80-jähriges Herz nicht einem 20-jährigen oder 25-jährigen implantieren, aber einem, der auch schon etwas arriviert ist, 50 Jahre, 60 Jahre oder ja, vielleicht älter. Das geht. Das betrifft übrigens auch andere Organe, also Nieren zum Beispiel. Nieren können praktisch uralt sein und die können ihre Niere spenden. Ne?
Mhm.
Also das ist kein Limit.
Aber wenn man jetzt ein junges Herz in einen relativ alten Patienten verpflanzen würde, käme es dann dazu, dass der uralt werden würde, weil er ein junges Herz hat?
Ja, das ist immer das Missverständnis zwischen dem Herzen und dem Hirn oder dem Körper des Patienten oder ein Frauenherz einen Mann implantieren oder Männerherz einer Frau. Das Herz hat keine Gefühle und verbreitet auch keine Gefühle. Ein gutes Herz macht Wohlbefinden, ne, und macht Euphorie, wenn Sie so wollen. Es geht einem gut. Ein schlechtes Herz macht Depressionen. Ne, ja. Und schuld daran sind die Dichter, die immer das Herz beschrieben haben. Das Herz ist eine Pumpe. Es ist eine Sackpumpe, die saugt das Blut an und wirft das Blutvolumen in die Lungen, um damit es aufgesättigt wird und dann in den Kreislauf, um einfach den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Ja. Und wenn man so will, den Schrott, der anfällt, der immer bei uns im Körper auch wieder abtransportiert, dass der entledigt wird.
Also der Sitz der Emotionen ist nicht im Herz, aber das kommt vielleicht daher, diese Wahrnehmung, weil das Herz ja auch zu klopfen beginnt, wenn Emotionen im Spiel sind, positiv oder negativ.
Ja, aber das hat dann mit dem Hirn zu tun. Ne? Ja. Sie freuen sich. Und dann werden vielleicht Adrenalin ausgeworfen und ihr Herz fängt an, schneller zu schlagen. Oder wenn sie sich ängstigen und wenn sie sich angegriffen fühlen, wird ja wieder Adrenalin ausgeschüttet. Und Adrenalin beschleunigt den Herzschlag und gibt auch ein kräftigeres Herz. Und es ist genauso, als wenn sie laufen würden oder wenn sie sich anstrengen, und dann schlägt das Herz schneller, weil sie ja mehr leisten muss. Sonst könnten sie ja zum Beispiel keinen 100-Meter-Lauf machen oder einen Langlauf machen. Da brauchen sie mehr Leistung. Und dann pumpt es einfach mehr und das spüren sie dann.
Mhm. Physiologisch gesteuert vom Gehirn. Bruno Reichert, eben haben Sie erzählt, das Herz kennt kein Geschlecht, kein Alt, kein Jung. Und in der Zeit, als Sie in Kapstadt waren, da gab es ja noch die Apartheid. Da hatten Sie zumindest in Ihrer Anfangszeit auch damit zu kämpfen, ob man einem weißen Patienten das Herz eines Schwarzen einpflanzen darf und umgekehrt. Wann hat sich das denn aufgelöst, diese Vorstellung, dass sich Herzen unterscheiden, je nachdem, welche Hautfarbe jemand hat?
Ja, das konnte ich nicht lösen. Es war diese schreckliche Meinung, dass also Schwarzhäutige, darum geht es ja, um die Hautfarbe, ja, dass die nicht ganz so volle Menschen sind wie die Weißhäutigen. Das ist echt Blödsinn. Ne?
Ja, Sie hatten eben beschrieben, Herr Reichert, dass ein Mensch, bei dem eine Transplantation bevorsteht, der muss ein psychiatrisches Gutachten gemacht werden. Dennoch kommt es ja oft vor, dass nach einer Transplantation der Mensch irgendwie Schuldgefühle entwickelt. Wenn der Mensch XY nicht gestorben wäre, hätte ich jetzt kein Organ und ich wäre gestorben. Im Grunde steht mir das nicht zu. Kommt das öfter vor nach so einer Verpflanzung?
Ja, es kommt schon vor und sehr viele von diesen Transplantierten, es trifft auch für andere Transplantierte zu, die eine Niere bekommen haben oder eine Leber oder eine Lunge, die feiern diesen Tag als ihren zweiten Geburtstag, ja. Was ja auch merkwürdig ist, was ja nicht stimmt. Ja. Und sie müssen aber keine Schuldgefühle haben, weil das waren Umstände, die es erlaubt haben, die Organe zu entnehmen, weil die noch durchblutet waren. Und das ist komplett in Ordnung, das kann man nur unterstützen. Aber was man einem Transplantierten nicht nehmen darf und sollte, ist, dass er Respekt hat für seinen Spender, den kennt er ja nicht, der ist ja anonym, dass er an ihn denkt und dem dankbar ist, dass er in diese Situation gekommen ist.
Ja, finden Sie das richtig, Herr Reichert, dass der Spender anonym bleiben muss, beziehungsweise dass sich die Angehörigen des Spenders und der Transplantierte nicht kennenlernen dürfen?
Im Prinzip den Gedanken kann ich nachvollziehen. Ne? Die Bundesärztekammer ist ein bisschen konservativ und wenn es so ist, gibt es garantiert keine Ärger. Ne? Zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe, war es ein Sport der Journalisten, immer rauszufinden, wer denn der Spender war. Und sie sind dann an die Haustür geleitet und haben gesagt, wussten sie schon und so. Das kann man halt alles vermeiden. Ne? In anderen Ländern ist es anders. In Amerika zum Beispiel, wenn beide Seiten dem zustimmen, können sie sich treffen.
Ja.
Und ich finde diesen Gedanken nicht schlecht, dass man dem Toten gedenkt am Tag der Transplantation. Ne? Und das dient letztlich auch, den Spendergedanken zu respektieren und vielleicht zu verbessern.
Das sagt Professor Bruno Reichert. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben ja auch einige Promis operiert, Herr Reichert, unter anderem Fürst Johannes von Thurn und Taxis. Ich sage das deswegen, weil ich mich noch erinnern kann, dass damals in der Zeitung stand, der ist bestimmt bevorzugt worden, weil er prominent ist oder weil die beiden sich kennen. Konnten Sie sich sowas erlauben?
Ja, das waren ein bisschen andere Zeiten. Es haben nur wenige transplantiert und er ist nicht bevorzugt worden, sondern er musste anstehen wie jeder andere auch. Und in diesen frühen 90er Jahren waren ja diese ganzen Herzunterstützungsapparate, die sogenannten Kunstherzen oder Teilkunstherzen, die gab es noch nicht. Und es war halt ein Zufall, wie das Herz dann nicht funktionierte nach 3 Wochen, dass er an der Herz-Lungen-Maschine war. Und das Gehirn war ja nicht abgestorben, sondern die Transplantation funktionierte nicht, weil eine schwere Abstoßung sich ereignet hatte, die man nicht überleben konnte. Und in dem Moment kommt ein Assistent vorbei und sagte, wissen Sie, dass wir gerade eine Herztransplantation planen? Und der Spender hat die gleichen Maße wie der Fürst und auch die gleiche Blutgruppe. Möchten Sie das nochmal probieren? Und das hatte ich tatsächlich in Kapstadt mal gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und das war einfach ein Zufall. Und ich habe dann auch die Fürstin gefragt, ob das okay ist mit ihr. Und sie sagte, ja, das wäre okay. Das würde man heutzutage so nicht mehr machen, sondern man würde dann den Patienten an ein Herzunterstützungssystem nehmen und schauen, wie es ausgeht. Ja? Ja. Geht es positiv aus, negativ aus? Ja? Und dann würde man ganz einfach sagen, also jetzt brauche ich ein neues Herz. Nicht so, wie es heutzutage modern gemacht wird. Ja? Aber es ist eigentlich alles schicklich gewesen und alles korrekt gewesen. Ne?
Es ist eine spannende Geschichte, wie sich die Transplantationsmedizin im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat. Und einer der Experten auf diesem Gebiet weltweit ist Professor Bruno Reichert. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ich hatte es eben angedeutet, Sie haben ja in einer Art Gemeinschaftsproduktion auch ein Buch geschrieben, das heißt Herzensangelegenheiten. Und das haben Sie zusammengeschrieben mit Ihrer Frau und den beiden Journalisten Andreas und Stefan Liebert, deren Mutter Sie auch transplantiert haben vor 20 Jahren. Die auch Journalistin Ursula Liebert. Und dieses Buch heißt Herzensangelegenheiten. Untertitel: Bruno Reichert, unsere Mutter und die Geschichte der Herztransplantation. Und damit kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Hat auch was mit Herz zu tun. Joe Cocker, Unchain My Heart. Das Original ist ja von Ray Charles. Und den mochte Joe Cocker. Was steckt bei Ihnen hinter diesem Wunsch?
Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz witzig, wenn ich mir drei Stücke aussuche, die was mit Herz zu tun haben. Also wenn ich jetzt Orthopäde wäre, hätte ich mir mit Knochen, hätte ich mir etwas schwerer getan, hätte ich mir wahrscheinlich andere Dinge ausgesucht.
Nicht, wie viele Damen das Herz von Joe Cocker entfesselt haben. Und wenn, dann geschah es wohl wegen einer gewissen erotischen Attraktion. Das spielte für Professor Bruno Reichert keine Rolle, denn wenn er ein Herz losgekettet hat, dann floss Blut. Mit dem Skalpell holte er ein krankes Herz heraus aus dem Brustkorb und pflanzte ein Spenderherz hinein. Herr Reichert, ich empfinde das immer noch als Wunder, dass sowas überhaupt möglich ist. Für Sie Routine?
Na, Routine ist kein Angriff, sollte ja nicht sein. Ne? Herztransplantation muss kein schwerer Eingriff sein, ne? Das kann sehr einfach sein. Man muss gut planen, ne? Und es gibt wesentlich schwierige Eingriffe. Aber ich erinnere mich an meine erste Herztransplantation, die ich gesehen habe, das war in Stanford. Ich durfte das Herz von San Diego in so einen Kühlbox tragen, das war meine Aufgabe. Ja. Und wir sind mit Learjet dann zurückgefahren und die haben das dann implantiert. Und die Klemme ging auf und das Herz hat angefangen zu schlagen. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann muss ich ehrlich sagen, hat es mich jetzt nicht mehr ganz so beeindruckt. Man gewöhnt sich dann dran.
Naja, Sie sagen aber ja trotzdem, es gibt auch schwierige Operationen, also schwierige Herzverpflanzungen. Was macht denn bei den schwierigen Herzoperationen das Ganze so schwierig?
Bei Kindern, ne, dem, wo man kämpft, dass sie keine Transplantation brauchen, die haben ja 5, 6 Voroperationen, ne, und das kann dann sehr verwachsen sein. Mhm. Oder das versteht, glaube ich, auch jederlei. Die Herzen können ja vollkommen verdreht sein. Alles, was rechts ist, ist links. Ja, also Spiegelbild.
Also spiegelverkehrt angeordnet.
Ja, und das müssen sie irgendwie hinrotieren und das kann sehr komplex sein. Man braucht einen guten Plan, dass man es überhaupt reinkriegt, dass es dann funktioniert. Das kann schon schwierig sein.
Ich glaube, es waren ungefähr 100 Kinder, die Sie transplantiert haben. Wie ist denn bei Kindern die Überlebenschance oder die langfristige Überlebenschance?
Die ist sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, dass sie einfach noch jünger sind und so Dinge gut überstehen. Mhm. Und auch die Herz-Lungen-Transplantation wird von Kindern oder Kleinkindern sehr gut überstanden. Und die haben exzellente 20 Jahre, 30 Jahre Überlebenschancen. Ne? Aber man muss sie halt hinterher betreuen dann. Ne?
Ja,
die werden dann älter. Ja. Und das sind so ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Weil sie dann Kinderheilkunde entwachsen und dann gehen sie zu den erwachsenen Medizinern, die nicht unbedingt was damit dann anfangen können.
Ja. Ja gut, aber was wäre die Alternative?
Eben.
Das muss man immer sehen. 40 Jahre im Dienste der Transplantationschirurgie am Menschen ist oder war Professor Bruno Reichert heute unser Doppelkopfgast. Herr Reichert, wie sah eigentlich so ein Tagesablauf im Allgemeinen aus, als Sie noch bei Menschen im OP standen?
Ja, wir haben immer um 7 Uhr uns getroffen. Also, wie ich angefangen habe, musste ich vor 7 meinen Chef rapportieren. Ne? Mhm. Und ich war also für alle Operationen, die liefen, das waren eben 4 Operationen pro Tag, war ich verantwortlich. Und die Herztransplantation war ja mein Privatvergnügen gewissermaßen. Ne? Also, dann fing ich schon etwas eher an und habe den Patienten angeschaut, den Transplantierten, und habe dann alle anderen Patienten mir anschauen müssen. Die musste ich ja präsentieren, musste berichten, wie die Nacht gelaufen ist und so. Und dann Notfälle musste ich auch machen in der Nacht. Und das waren also 7 Tage in der Woche. Mhm. Wenn man fertig war, so um 8 Uhr abends war es dann wahrscheinlich, wurde es etwas ruhiger, wenn kein Notfall anstand.
Wollen wir mal über die Lage der Organspendenpraxis in Deutschland sprechen? Also in den letzten Jahren sind immer weniger Organe gespendet worden, beziehungsweise immer weniger Menschen haben einen Organspendeausweis. Sind Sie trotzdem im Allgemeinen zufrieden mit dem Prozedere, wie das hier in Deutschland funktioniert?
Nein, überhaupt nicht. Man kann auch die Kirche im Dorf lassen. Wir wurden ja auch angezeigt letztendlich, auch bei der Staatsanwaltschaft, dass wir manipuliert hätten, was nicht stimmt.
Manipuliert inwiefern?
Dass wir die Patienten kränker gemacht haben. Ja. Also, was natürlich.
Damit sie in der Dringlichkeit vorne stehen.
Und wir wurden dann angezeigt wegen möglichen Totschlags oder wie das auch immer das nennen. Aber das ist nicht Blödsinn. Ne? Noch kränker konnten die Patienten nicht sein. Ne? Dann wären sie tot gewesen. Ne? Wir waren ein Referenzzentrum in Süddeutschland und einfache Transplantationskandidaten haben wir nicht bekommen. Die waren sehr komplex. Die Spendebereitschaft ist ja über 5 Jahre kontinuierlich diese schiefe Ebene abgesunken. Mhm. Und mittendrin war der sogenannte Transplantationsskandal. Das betraf ja nicht nur Herzen und Lungen, betraf ja auch Leber, Lebern und so. Dieser sogenannte Transplantationsskandal, der ein Wartelistenskandal war, wenn er es war, konnte es nicht gewesen sein. Es mussten noch andere Dinge gewesen sein. Und in Deutschland ist die Transplantation schlichtweg nicht gut gemanagt.
Ja, macht das denn überhaupt Sinn? Ich meine, einerseits verständlich, der Kranke geht vor und der noch Kränkere geht noch mehr vor. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr, sehr kranker Patient die Operation überlebt, sprich Überlebenschancen hat, auch nachhaltige Überlebenschancen hat, nicht dennoch geringer, als wenn man vielleicht einen Patienten bevorzugen würde, dessen Überlebenschancen wesentlich besser sind als die eines Kränkeren?
Wenn man sehr, sehr gut ist, wenn man wirklich ein Transplanteur ist, der sich gut auskennt, kriegt man wahrscheinlich auch kränkere Patienten auch hin, aber Sie haben recht. Die Überlebenschancen hängen von 2 Dingen ab. Also, dass man bedürftig ist, dass man krank genug ist, aber nicht zu krank. Und diese Chancen, nach einer Operation das zu überleben, nach einer Transplantation zu überleben, die kann man Statistik ungefähr voraussagen von der Wahrscheinlichkeit. Und es ist, also zwischen X- und Y-Achse ist es die 45-Grad-Achse. Ja? Das kann man statistisch machen und es wird auch gemacht.
Es ist dennoch eine Gratwanderung für den Chirurgen.
Ja, das ist einmal eine Statistik. Ja. Früher hat man das einfach mit dem Gefühl her gemacht und der Erfahrung, und das hat auch hingehauen. Ne. Wir hatten ja ein Jahr als Überlebensraten, die waren 90%. Davon können die heutigen Transplanteure nur träumen. Ne. Also so schlecht waren wir auch nicht mit oder ohne Statistiker. Und das war unser Ehrgeiz, das so hinzukriegen. Dann, was man ändern sollte, und da ist die Bundesärztekammer ist gefragt und auch die Deutsche Transplantationsgesellschaft ist gefragt, diese sogenannten Entnahmekrankenhäuser, das sind viel zu viele. Ja. 80% von denen melden nie einen Spender.
Ja, das kann ich mir vorstellen, denn wenn die gleichzeitig noch andere Operationen machen müssen, Notfalloperationen, dann gehen die ja vor.
Dann gehen die vor und die wird auch nicht bezahlt, die Entnahme. Ja. Und ich kann das verstehen, wenn man sagt, man macht weniger Spenderkranken. Krankenhäuser oder Entnahmekrankenhäuser und die machen es effektiv. Mhm. Ja, und jeder, der in eine Situation kommt, geht auf die Intensivstation, die müssen ja beatmet werden, die atmen ja nicht mehr selber. Ja. Und die sterben nicht auf der Normalstation, ja, sondern die werden dann betreut, dann wird gefragt, wissen Sie, das wäre Effektivität und wenn man da das Geld investieren würde, wenn man es auch besser bezahlen würde, dann wären auch die Krankenhausverwalter mehr bereit, dem zuzustimmen.
Kann ich aus Ihrer Sicht nachvollziehen, Professor Reichert? Es gibt allerdings Menschen, die kritisieren diese Praxis, die sagen, dann sind die Todkranken oder die nicht mehr überlebensfähigen letztendlich sowas wie Organlager, wenn sie in entsprechenden Zentren am Leben erhalten werden. Oder sie können mit der Definition des Hirntods nichts anfangen. Sie können sich nicht darunter vorstellen, wann ein Mensch wirklich tot ist und ob diese Kriterien wirklich objektiv sind, die entscheiden, der Mensch ist hirntot.
Ja, es ist nicht, dieses Wort Hirntod ist ein schwieriges Wort, er ist tot. Ja. Hm. Und er ist in einer Situation, die keine Umkehr mehr erwägen lässt. Mhm. Das Hirn ist irreversibel geschädigt, das haben Neurologen festgestellt und Neurochirurgen, die mit der Transplantation nichts zu tun haben. Mhm. Und ich kann Ihnen versichern, dass es weniger schwierige Menschen als Neurologen und Neurochirurgen in diesem Umstand gibt es nicht. Die bestehen darauf, dass das so ist. Mhm. Aber die Organe, weil der Tote beatmet wird, die funktionieren noch. Und in diesem engen Zeitfenster kann man dann fragen, kann es entnehmen. Ich gebe Ihnen recht, dass es für einen medizinischen Laien sehr komplex und kompliziert ist. Mhm. Man braucht halt auch ein bisschen Vertrauen in die Ärzte. Ja. Und man muss ja nicht zustimmen. Es gibt Leute, die mögen das nicht und die sagen, nein, das ist ja auch okay. Seit Tausenden von Jahren versteht jeder, wenn das Herz stillsteht, da ist man tot. Ja. Das ist ja auch eine Todesursache. Und dass man maschinell dieses Herz wiederbelebt, die Organe wiederbelebt und dann erst die Organe entnimmt. Mhm. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, die in Deutschland vehement bestritten wird, dass das eine Möglichkeit ist, die aber in so schwierigen Ländern wie Niederlande, Schweiz, die ja auch an Selbstkritik nicht arm sind, im Vereinigten Königreich, also England, da ist es möglich. Warum ist das nicht in Deutschland nicht möglich? Das sind alles Strategien, um den Spendermangel, der im Moment besteht, wir sind das Schlusslicht, von 10 Spendern pro Million auf 20, 25 anheben würde.
Ja, nur Herr Reichert, Tatsache ist auch, dass es doch einige Menschen gibt, und zwar mehr als ich dachte, die Organentnahmen bzw. Transplantationen per se unethisch finden.
Die können Sie doch, gell?
Wollen den Toten unversehrt lassen. Und viele kennen auch die Situation, dass der verstorbene Angehörige oder der hirntote Angehörige keinen Spenderausweis hat und dann Ärzte mit ihnen sprechen. Und viele fühlen sich dann im Nachhinein überrumpelt von den Ärzten. Was könnte man dagegen tun?
Sind Profis und es ist bekannt, es gibt Studien, je professioneller jemand umgeht, und das wäre ein Wunsch, dass es professionelle Leute von DSO,
der Deutschen Stiftung Organtransplantation,
ja, dass die geschult sind und dann psychologisch mit den Angehörigen vorgehen. Also da kann man nicht mit der Sprechstunde oder sagen, da reinstürmen und sagen, also ich habe jetzt keine Zeit oder sonst was. Ja. Man muss sich unendlich viel Zeit nehmen und dann sensibel und respektvoll mit dieser Situation umgehen. Die ist schon schwierig genug. Ja, es wäre halt gut, wenn man das vorher schon wüsste, eben durch einen Entscheid. Ja. Und der Gesundheitskarte kommt, und ich habe auch gelesen, dass sie jetzt auch gefüllt werden sollen mit Daten vom Patienten. Und warum fragt man dann nicht den Patienten, ich bin Organspender, ja, nein oder ich weiß es nicht. Spenden kann man doch eigentlich nur selber, ich kann das nicht anderen überlassen. Mhm. Transplantationen können nur stattfinden, wenn Leute bereit sind zu spenden. Und das ist das Höchste, was ein Patient spenden kann, ist seine Organe spenden, wenn er sie nicht mehr braucht.
Damit ein anderer weiterleben kann. Ich verstehe, was Sie meinen. Eine Gesundheitskarte, auf der steht ja, nein oder ich weiß nicht, würde zumindest auch den Ärzten viel Zeit ersparen und vor allem auch die Angehörigen
entlasten. Den Angehörigen entlasten, weil sie in einer schwierigen Zeit der Trauer und des Schocks sie nicht belastet werden. Und ich finde es super. Ja.
Was halten Sie von der Widerspruchslösung, wie sie in Österreich praktiziert wird? Also nur wenn man erklärtermaßen gegen eine Organentnahme ist, wird es im Falle des eigenen Todes nicht gemacht.
Ja, und dann muss es auch ein Register geben, ja, wo man dann das mal abrufen kann. Ja. Aber wenn Sie das mit der Gesundheitskarte so machen und sagen, ich möchte nicht, ich weiß es nicht, dann haben Sie ja die Widerspruchslösung mit der Informationslösung haben Sie verbunden. Ne?
Tja, Bruno Reichert etablierte die Herztransplantation in Deutschland und gilt als eine internationale Kapazität auf dem Gebiet der Transplantationschirurgie. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. So gesehen, Herr Reichert, sind Sie der Kapitän von etlichen Herzen, die ohne Sie gar nicht schlagen würden. Haben Sie sich irgendwann im Laufe Ihrer Karriere an diese Situation gewöhnt? Oder ist es immer wieder was Besonderes für Sie gewesen nach einer Operation?
Man ist immer froh, wenn das Herz wieder schlägt. Das ist richtig, ja. Und es ist ja so die Frage unter Kollegen, ja, wie ist es denn gegangen? Schlägt das Herz? Und sagen, ja, es schlägt, ja. Also das ist schon nach wie vor was Besonderes. Das ist richtig.
Musikwunsch Nummer 2, Captain of Her Heart. Kurt Malou heißt der Interpret.
It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart.
Kurt Malou, Captain of Her Heart, der Captain vieler Herzen ist unser heutiger Doppelkopfgast. Professor Bruno Reichert hat er doch etlichen Menschen zu neuem Leben und zu neuer Lebensqualität verholfen, indem er ihnen ein Spenderherz oder Lunge oder auch Leber eingepflanzt hat. Die längste Zeit geschah das am Klinikum der LMU in München, wo jährlich rund 250 alle möglichen Organe verpflanzt werden. Sie waren da ja auch lange Zeit Direktor und Ordinarius des Herzzentrums. In den letzten Jahren, Herr Reichert, widmeten Sie sich den möglichen Transplantationen von Schweineherzen in den Menschen. Das haben Sie natürlich noch nicht ausprobiert, das ist ja alles noch im Versuchslabor. Könnte das denn eines Tages tatsächlich eine Rettung für viele Menschen sein, für den Fall, dass kein menschliches Spenderherz oder anderes Organ zur Verfügung steht?
Ja, und es geht, das kann ich Ihnen so sagen. Aber bis es in die Klinik geht, muss man das klinikreif machen. Andere Organe auch. Es gibt Teile der Bauchspeicheldrüse bei Diabeteskranken, bei Zuckerkranken. Es gibt Nieren und Schweine waren vor 90 Millionen Jahren auf der Welt und waren die Weltmeister. Das waren die höchst entwickelten Säugetiere, die es gab. Sie haben sich dann leider nicht mehr weiterentwickelt und sind ein bisschen anders als wir. Ja, die Bausteine sind ein bisschen anders, die Proteine, die Moleküle. Und wenn man ein normales Schwein nehmen würde und würde das eine Niere verpflanzen oder ein Herz verpflanzen, dann würde die innerhalb einer Stunde würde die aufhören zu funktionieren. Ne? Das würde ein Bluterguss werden, die würde blau werden und die Nieren funktionieren nicht mehr, das Herz würde aufhören zu schlagen. Die müssen genetisch verändert werden, nur so geht's.
Ja, Sie sind ja auch Sprecher des Forschungsbereiches Xenotransplantation, so nennt man das. Also das heißt die Transplantation von Zellen und Organen zwischen verschiedenen Spezies. Und gleich morgen stehen Sie wieder im OP und haben da Großes vor. Haben Sie keine ethischen Bedenken bei dieser Geschichte? Also einerseits, dass ein tierisches Herz oder ein tierisches Organ in den Körper eines Menschen kommt und auch dem Tier gegenüber. Das Tier kann ja nicht entscheiden, ich stimme einer Organentnahme zu.
Ja. Und wir haben ja Ethiker in unserem Konsortium und die sagen natürlich, es ist nicht was anderes, wenn man Schweine züchtet für die Transplantation, als wenn man sie isst. Ja? Sterben tun sie so und so. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man sie transplantiert. Ja? Das verstehe sogar ich. Ja? Und ich finde es in Ordnung, wenn man keine Organe hat in dieser Situation, die gibt es ja überall auf der ganzen Welt, diesen extremen Organspendemangel, auch wo es besser läuft. In Spanien läuft es besser, in Amerika läuft es besser, aber trotzdem gibt es einen Mangel. Ist eine Alternative.
Ja, nur Kritiker sagen, dass die Gefahr besteht, dass tierische Viren auf den Menschen übertragen werden oder dass es noch schlimmere Abstoßungsreaktionen geben könnte, als es eh schon gibt bei der Transplantation zwischen Mensch und Mensch?
Oder? Ja, in der allogenen Transformation, also von Menschen auf Menschen, spielt die Abstoßung fast keine Rolle mehr.
Ja. Ja. Mhm.
Und Infektionen spielen eine größere Rolle oder dann Spätschäden wie Nierenversagen und so. Und die Abstoßungsreaktion von tierischen Organen, in dem Fall von Schweineorganen, ist wesentlich heftiger als die von Menschen, das stimmt. Aber auch das kann man einfach beherrschen, das geht. Und mit den Viren, man muss halt Tiere sich aussuchen, die keine Viren oder Bakterien oder Einzeller oder Würmer haben. Und dann wird es schon klappen.
Seit 20 Jahren forschen Sie in diesem Bereich, Herr Reichert, Xenotransplantation. Was glauben Sie, wann wird es soweit sein, dass man ein tierisches Organ einem Menschen verpflanzen kann?
Es geht darum, wie kann man das möglichst schnell in die Klinik bringen. Ja, soweit ist es schon. Und da muss man bestimmte Dinge beachten. Man muss, wie Sie sagen, Safety spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt, dass keine Infektionen, Viren zum Beispiel übertragen werden. Und das muss man beherrschen. Und das muss man auch in Tierversuchen nachgewiesen haben, dass es so ist. Ja. Und dann kann man es machen. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern.
Ja. Es gab ja zwischendurch auch Versuche mit Kunststoffherzen. Ist das auf der Strecke geblieben oder gibt es da auch neue Entwicklungen?
Ja, das ist immer so schön. Also das Herz ist eine Pumpe und eine Niere funktioniert ja auch gut. Das ist, was ich. Es gibt künstliche Lungen, das sind Maschinen. Aber so ein Herz ist schon vertrackt, wenn es jahrelang schlagen soll. Kein Techniker kann diese Materialien als Metall, als Plastikteil nachvollziehen. Ne? Auch wenn die Ergebnisse so oberflächlich gut aussehen, man sollte sich immer erinnern, dass Menschen mit einem Teil Kunstherz, das ist ja wieder nur das linke Herz meistens, unterstützt, das wird parallel geschaltet, dass man das dann ersetzt oder unterstützt. Es gibt enorme Nebenwirkungen, ja, gravierende Nebenwirkungen.
Welche zum Beispiel?
Ja, dass man Schlaganfälle bekommt, dass man Infektionen bekommt, blutet. Die Patienten müssen ja, man würde sagen, blutverdünnt werden, antikoaguliert werden, damit es eben zu keinen Thrombosen und zu Embolien kommt.
Also auf die Dauer auch nicht die beste Lösung?
Auf die Dauer ist es nicht die beste Lösung. Da wäre ein tierisches Organ natürlich super, weil man damit keine Probleme hat.
Bruno Reichert, medizinischer Weltbürger und Ehrenbürger der Stadt München. Sie sind in Wien geboren, Herr Reichert, leben immer noch in München und sind, kann man schon sagen, eine schillernde Persönlichkeit. Sie haben die Herztransplantation in Deutschland etabliert, die vor 50 Jahren, zwischen 50 Jahren und einem Monat, im Dezember 1967 weltweit das erste Mal in Kapstadt von Christian Barnard praktiziert wurde. Seit Jahren helfen Sie auch Kindern aus den Ländern des Südens, Herr Reichert. Sie sammeln Spenden, zum Beispiel für den Verein Rette ein Kinderherz. Inzwischen sind Sie 74. Vielleicht haben Sie jetzt mehr Zeit auch für Ihre Hobbys, bei denen man auch eine ruhige Hand beziehungsweise eine Vorhand haben muss, malen und Tennis spielen.
Ja, zum Malen, große Bilder habe ich im Moment keine Ruhe noch, keine Zeit. Vielleicht kommt das mal irgendwann mal. Aber bestimmte Dinge muss man laufen lassen, ne? Und muss man nicht zu sehr beeinflussen. Im Moment, man sagt immer forschen, ja, oder beschäftige ich mich mit den genmodifizierten Schweinen. Das braucht auch sehr viel Zeit. Und fürchte, braucht in Zukunft noch mehr Zeit, wenn es was werden soll. Und ich bin nicht traurig darum, dass es so läuft.
Naja, dann sind wir mal gespannt, was da noch kommen mag. Der Transplantationsmediziner und einer der bekanntesten Herzverpflanzer der Welt, Professor Bruno Reichert, war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Mehr über die Transplantationschirurgie und über sein Leben steht in einem gemeinschaftlichen Buch mit den Journalisten Andreas und Stefan Lebert. Herr Reichert, Sie und Ihre Frau Elke haben auch an dem Buch natürlich mitgeschrieben. Es heißt Herzensangelegenheiten, Untertitel Bruno Reichert, unsere Mutter und die Geschichte der Herztransplantation. Und für Sie spielen wir jetzt noch einen Herzensmusikwunsch zum Schluss. Der Titel heißt wenig schmeichelhaft Cold Little Heart. Was steckt dahinter?
Es ist eine Kriminalgeschichte. Ich glaube, inzwischen ist raus, warum. Also ich meine, in Gründen, mehrere Frauen einen Mann umbringen. Es ist eine etwas abstruse Geschichte. Aber es ist eine tolle Serie und es ist eine tolle Musik.
Vielen Dank, Professor Bruno Reichert.
Gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
Did you ever notice
been ashamed all my life. I've been playing games. We can try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time.